Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die letzte Aprilwoche war die Woche der Notenbanken. Unter anderem haben die Zentralbankvertreter der Bank of Japan, der Bank of England, der amerikanischen Fed und natürlich der Europäischen Zentralbank zusammengesessen und über die künftige Geldpolitik in der aktuell sehr bewegten Zeit beraten. Was in der vergangenen Woche beschlossen wurde und wie es in den nächsten Monaten weitergehen könnte, erläutern Christian Lenk und Christian Reicherter. Christian Lenk ist Leiter Research Devisen und Geldpolitik und Christian Reicherter ist Zinsanalyst. Beide arbeiten in der volkswirtschaftlichen Abteilung der DZ Bank. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Christian.
Hallo.
Hallo Christian.
Auch hallo von meiner Seite.
Das wird heute die Herausforderung für mich, klarzumachen, wen von euch beiden ich meine. Es geht um Zentralbanken und fangen wir doch einfach zu Hause an. Was hat die EZB in der letzten Woche so gemacht, Christian?
So, Also die EZB hat letzte Woche über die Geldpolitik beraten und sie hat im Endeffekt nichts gemacht. Also der Leitzins, der EZB-Einlagensatz wurde unverändert belassen bei 2%. Aber EZB-Chefin Lagarde hat im Rahmen der Pressekonferenz durchaus eingeräumt, dass die Währungshüter zumindest über eine Zinserhöhung gesprochen haben. Und größtes Sorgenkind, was die Währungshüter momentan gerade haben, ist logischerweise die Inflationsentwicklung. Im Zuge oder als Folge des Iran-Kriegs sind ja die Energiepreise relativ deutlich angestiegen und das sieht man dann auch relativ deutlich an den Inflationsentwicklungen im Euroraum. Zuletzt ist die Inflationsrate hier auf 3% angestiegen. Mhm. Und dementsprechend ist das jetzt tatsächlich eine große Sorge der Notenbank, wie man sozusagen jetzt auf diese Entwicklung reagiert. Im Endeffekt ist es so, der größte Sorgenfaktor, den die Währungshüter momentan gerade haben, ist sozusagen, wie hartnäckig diese Inflationsentwicklung ist. Und unter anderem ist halt die Frage, wie sich diese hohen Energiepreise möglicherweise über Zweitrundeneffekte auswirken könnten. Also indem sozusagen Energie verteuert sich, also die Rohölpreise verteuern sich, das bedeutet auch die Produktion von Nahrungsmitteln wird perspektivisch teurer und ganz einfach, also wie hartnäckig wird diese Inflation sein und das ist das, auf was die EZB momentan gerade achtet und ein anderer Aspekt, den sie natürlich auch sehr stark im Fokus hat, ist die Entwicklung der Inflationserwartungen, also wie die Marktakteure die zukünftige Entwicklung der Inflation einschätzen und da gibt es unterschiedliche Signale momentan gerade. Die längerfristigen Inflationserwartungen, also da guckt man eben von Seiten der Marktakteure immer so einen Zeitraum von 5 Jahren an, die sind noch vergleichsweise stabil, aber die kürzerfristigen Inflationserwartungen sind zuletzt also durchaus dynamisch angestiegen. Also dementsprechend ist eine gewisse Vorsicht angebracht von Seiten der EZB.
Das Die Benzinpreise gestiegen sind, hat jeder, glaube ich, mitbekommen, der in den letzten Wochen mal getankt hat, mit oder ohne, wie heißt das, Tankrabatt? Oder, insofern.
Vor allem als Dieselfahrer.
Sogar, genau, die ganz besonders. Die Frage ist, die EZB hat ja so einen Instrumentenkasten, Zinserhöhung und so weiter, hast du ja schon angedeutet. Wie effektiv, was dürfte die EZB jetzt aufgrund der Situation, die jetzt, wie du gerade beschrieben hast, eingetreten ist, wie könnte die EZB darauf in Zukunft reagieren?
Also wie gesagt, bislang hat die EZB stillgehalten. Bei der letzten Sitzung, wie gesagt, wurde das Leitzinsniveau noch unverändert belassen. Aber jetzt mit Blick auf die nächste Sitzung, die im Juni ist, zeichnet sich ab, dass die EZB eine Zinserhöhung erwägt, um halt sozusagen mit Zinserhöhungen gegen die steigenden Inflationserwartungen einen gewissen Einhalt zu bieten. Und Im Endeffekt ist es so, jetzt zuletzt die jüngsten Äußerungen von verschiedenen Notenbankvertretern gehen eigentlich schon eindeutig in die Richtung, dass man sozusagen jetzt wahrscheinlich im Juni diesen Zinserhöhungsschritt vollziehen dürfte. Und dann ist es natürlich entscheidend darüber, wie es weitergeht, wie dieser Konflikt im Iran dann sich weiter fortsetzt. Mhm. Und es zeichnet sich ja da leider keine schnelle Lösung momentan ab. Und vor dem Hintergrund muss wahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass dieser Zinsschritt, der im Juni erfolgt, dann auch nicht der letzte sein dürfte, sondern wir erwarten dann für die zweite Jahreshälfte dann noch einen weiteren Zinserhöhungsschritt, jeweils um 25 Basispunkte nach oben. Und um vielleicht mal so einen Vergleich zu haben, wie unterscheiden sich unsere Prognose gegenüber den Markterwartungen, da kann man sozusagen über Bloomberg die Markterwartungen abfragen und dort sind aktuell bis Jahresende Zinserhöhungen im Gesamtumfang von 75 Basispunkte eingepreist. Also der Markt erwartet noch etwas mehr, aber wie gesagt, das schwankt auch relativ deutlich, wie gesagt, immer was es gerade für jüngste neue Nachrichten aus der Nahostregion im Endeffekt gibt.
Vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, aber nach den zwei Zinsschritten, wo wären wir dann mit den Leitzinsen?
Dann wären wir bei 2,50 mit Blick auf den Einlagesatz.
Ah ja, alles klar. Dankeschön. Mit Blick auf die amerikanische Federal Reserve gucken wir also mal über den großen Teich. Die müssten ja eigentlich vor den gleichen Problemen stehen wie die EZB. Wie sieht es dort aus? Wie ist die Situation bei der Fed?
Ja, der Fed geht es natürlich ähnlich, zumindest zum gewissen Grad, auch wie vielen anderen Zentralbanken unter den G10-Staaten, die ja, hast du ja eingangs erwähnt, in der vergangenen Woche sich größtenteils geäußert haben im Rahmen geldpolitischer Entscheidungen. Aber auch die Fed hat die Füße stillgehalten, schon wie auf den Sitzungen zuvor. Das heißt, die Federal Funds Target Rate bewegt sich weiterhin im Bereich von 3,5 bis 3,75%. Das war alles im Rahmen der Erwartungen. In den USA ist allerdings die Sitzung etwas spannender ausgefallen, kann man klar sagen, aus einer Reihe von Gründen. Zum einen gab es überraschend viele Abweichler. Die Entscheidungen bzw. Entscheidungsverhalten der Mitglieder wird ja direkt veröffentlicht und das auch namentlich. Wir haben in den letzten Sitzungen immer einen Supertauben gehabt, Steven Miron, der auch diesmal für eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte gestimmt hat. Das war jetzt nicht überraschend. Überraschend war hingegen, dass sich drei Falken zwar nicht gegen das Beibehalten des Leitzinsniveaus entschieden haben, sondern dass sie die Meinung des Wordings, also des Kommuniqués, des Statements nicht geteilt haben. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken hat die Fed weiterhin einen sogenannten Easing-Bias. Das heißt, grundsätzlich geht man davon aus, dass der nächste Zinssenkungsschritt, beziehungsweise die Fed selbst geht davon aus mehrheitlich, dass der nächste Schritt eine Zinssenkung sein wird. Und diesem Konsens wollten sich diese drei Mitglieder relativ überraschen, dass es dann auch so viele waren, nicht mehr anschließen und haben sozusagen wirklich gegen die Entscheidung gestimmt. Wie schon gesagt, sie wären auch für das identische gleichbleibende Leitzinsniveau gewesen, aber sie haben sich eben am Wording gestört. Das heißt, da zeigt sich ja auch schon, dass das aktuelle Umfeld seine Spuren hinterlässt. Auch in den USA haben wir natürlich durch die Ereignisse im Mittleren Osten, durch die massiven Energiepreisanstiege einen deutlichen Inflationsschub erfahren, der zumindest Teile des FOMC daran zweifeln lässt, dass die Fed perspektivisch die Zinsen senken sollte. Und die andere überraschende, ja etwas personellere Entscheidung war dann die Ankündigung von Jerome Powell. Es ist ja seine letzte Sitzung, dass er zwar den Vorsitz der Fed aufgeben wird und Kevin Warsh dann am 15. Mai übernehmen wird, er aber dem FOMC als reguläres Board of Governors Mitglied vorerst treu bleiben wird. In dieser Funktion könnte er bis Ende 2028 dem FOMC erhalten bleiben. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Mhm. In der Regel treten Mitglieder des Boards nach ihre Rückkehr, wenn sie dann den FED-Vorsitz aufgeben müssen, auch von dem Bordposten zurück. Ich glaube, das letzte Mal war es 1948 der Fall gewesen unter Mariner Eccles. Das waren allerdings auch ja, spezielle Umstände. Wobei man auch sagen kann, in diesem Fall sind die Umstände ein bisschen speziell. Wir hatten ja in den letzten Jahren und Monaten massive Attacken der US-Regierung, allen voran von Donald Trump persönlich gegen Jerome Powell. Und das hat dann in einer ja, juristischen Fehde ja, sich hochgeschaukelt. Diese wurde dann zwar kurz vorher, kurz vor der Nominierung von Kevin Warsh, dann mehr oder weniger zurückgefahren. Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen eingestellt, aber es laufen weiterhin FED-interne Ermittlungen. Und Jerome Powell hat klar gesagt, solange alle Zweifel an seiner Integrität, solange diese gesamten Entwicklungen nicht und Ermittlungen nicht komplett gegen ihn abgeschlossen sind, solange wird er auch ja, Mitglied des FOMC bleiben, um auch ein gewisses Signal zu setzen gegen die Angriffe von Donald Trump, der ja die Unabhängigkeit der Fed versucht auszuhöhlen. Und das heißt für Trump natürlich auch, er kann keinen weiteren neuen Fed-Gouverneur besetzen, solange Jerome Powell im Amt bleibt.
Ja, der vielleicht ein bisschen gefügiger wäre, weil Trump, glaube ich, möchte gerne Zinssenkungen.
Das ist seine große Hoffnung,
ja. Wobei Zinssenkungen und steigende Inflation passt so nicht unbedingt das zusammen, für mich zu jedenfalls, was ich so erinnere aus den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern. In welche Richtung geht es denn? Wir haben gehört, hier bei der EZB geht es wahrscheinlich eher 50 Basispunkte nach oben. Und wie geht es mit der FED weiter? Stehen da jetzt Zinserhöhungen tatsächlich vor der Tür?
Ja, das ist die ganz große Frage. Ich glaube, in den letzten Jahren waren die Meinungen über die nächsten Schritte der FED selten so divergent gewesen, wie sie es gerade jetzt sind. Ja, gerade nach diesem letzten Meeting mit diesen überraschend hawkischen Gegenstimmen hat sich der Markt auch noch mal ein bisschen gedreht. Grundsätzlich geht man eher mal von einem Seitwärtspfad aus. Ich hatte es gesagt, die Leitzinsen, die relevanten, liegen im Bereich von 3,5 bis 3,75%. Das ist erstmal ein Niveau, was leicht restriktiv ist. Ja, man nimmt grob an, man weiß es nicht genau, da streiten sich letztlich auch die Gelehrten und die FED weiß es auch nicht hundertprozentig, aber dass vielleicht im Bereich von 3 oder 3,25% das neutrale Niveau wäre. Auf diesem neutralen Niveau befindet sich beispielsweise die EZB schon, deswegen ist die EZB auch ja, gezwungener, die Zinsen anzuheben, weil die FED eigentlich schon mit dem aktuellen Niveau etwas zumindest restriktiv ist. Aber ja, zuletzt ja, sind auch die Marktteilnehmer da sehr, sehr sich im Unklaren darüber, wie es denn eigentlich weitergeht. Wie schon gesagt, der Markt hat jetzt nach der Sitzung so ein bisschen eingepreist, dass die FED vielleicht zum Jahresende oder Anfang 2027 das erste Mal die Zinsen erhöhen könnte. Wenn wir uns erinnern, vor Beginn des Krieges im Februar waren wir noch von 2 bis 3 Senkungen im Jahresverlauf ausgegangen. Wir gehen davon aus, und das haben wir jetzt auch schon seit einiger Zeit mit Anpassung unserer Iran-Szenarien Ende März gehabt, wir gehen davon aus, dass die FED im Jahresverlauf 2026 keine Zinsänderungen vornehmen wird, weder in die eine noch die andere Richtung, aber Anfang 2027, vielleicht so gegen Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals spätestens, dann eine Zinssenkung durchführen könnte. Der Grund hierfür ist, wie schon gesagt, dass wir uns aktuell auf einem leicht restriktiven Niveau befinden und dann uns näher an das Neutrale annähern könnten. Und auch das ist natürlich dann eine große Abhängigkeit von den Entwicklungen im Nahen Osten, Mittleren Osten und dem Rohölpreis, ist, dass wir davon ausgehen könnten, dass, wenn sich die Lage perspektivisch beruhigt, dann Anfang 27, wenn dann quasi ein Jahr Kriegsbeginn rum ist, dass dann die ja, Inflation so peu à peu durch Basispreiseffekte wieder aus den Zahlen herauswandert. Auch am US-Arbeitsmarkt, das ist ja die zweite Komponente, die berücksichtigt wird. Die FED hat ja ein duales Mandat, während die EZB nur ein einseitiges hat, sprich rein auf Preisstabilität ausgerichtet ist. Das ist natürlich die andere Komponente, die FED stärker berücksichtigen muss. Auch da gab es so ein bisschen gemischte Signale. Ja, da gibt es natürlich auch Verzerrungen durch die Einwanderungspolitik. Wir haben so einen Low-Hire, Low-Fire-Arbeitsmarkt. Aber es gibt eben auch noch gewisse Zweifel daran, in, ja, wiefern der US-Arbeitsmarkt Unterstützung braucht durch eine weitere Zinssenkung. Aber um es kurz zu fassen, aktuell ist die Lage der Analysten, aber auch der Fed selber, glaube ich, relativ schwierig und man hangelt sich erstmal von Meeting zu Meeting.
Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Du hattest den Wechsel an der Spitze der Federal Reserve bereits erwähnt. Kevin Warsh wird das Ruder übernehmen. Wie groß ist denn der Einfluss des Präsidenten der Fed? Kann er wirklich die Geschicke der Zentralbank bestimmen?
Ja, das ist die große Frage. Das ist natürlich so eine gewisse Ausgestaltung des Mandats. Aber wenn man sich das Papier oder ja die Statuten der Fed erstmal anguckt, eigentlich hat er keine besondere Entscheidungsgewalt. Wir haben im FOMC immer 12 Stimmen, die über die geldpolitische Ausrichtung entscheiden. Und der Fed-Vorsitzende Warsh ab dem 15. Mai wäre dann einer von diesen 12. Der hat kein Vetorecht, der hat jetzt kein doppeltes Stimmrecht im Falle eines Putts. Er hat natürlich gewisse, ja, wie soll ich sagen, Vorrechte in dem Sinne, dass er ein bisschen die Agenda vorgibt. Ja, über was soll denn grundsätzlich beraten werden? Aber bei einzelnen, sagen wir mal, geldpolitischen Entscheidungen dürfte er unserer Ansicht nach nicht in der Lage sein, das Ruder herumzureißen. Grundsätzlich, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt diese Abweichler gesehen, einen Tauben, Stephen Miron, der wird dann aber aus dem FOMC ausscheiden und Kevin Warsh dessen Posten übernehmen, das heißt, dieser fällt dann weg. Das heißt, dann haben wir erstmal so eine leicht hawkischere Ausrichtung wieder. Das FOMC könnte sich so in die Richtung der Bank of England vielleicht entwickeln, ja, wo wir ein sehr individualistisches Abstimmungsverhalten haben. Klar gibt es auch da einen Vorsitzenden, aber der hat jetzt nicht, sagen wir mal, diesen großen Einfluss, wie es beispielsweise in der Eurozone unter der EZB der Fall ist, wo Christine Lagarde einen deutlich größeren Einfluss hat oder zumindest so den Anschein hat und am Ende des Tages auch immer ein mehr oder weniger Gesamtergebnis präsentiert wird. Es sind vielleicht gar nicht so sehr die Zinsentscheidungen, die da die ganz große Änderung unter Warsh sein werden, sondern eher so fundamentale Fragen. Ja, die Fed-Bilanz. Warsh ist ja ein Anhänger einer deutlich kleineren Fed-Bilanz. Das sind strukturelle Fragen. Da geht es dann auch viel um Regulatorik. Auch diese Punkte wurden ja zuletzt angegangen. Das dürfte ein Thema sein, was Warsh angehen würde. Aber die Befürchtungen, dass Warsh wirklich eine, ja, wie es böse Stimmen schon sagen, eine Marionette Trumps sein dürfte, davon gehen wir erstmal nicht aus. Auch Warsh selber dürfte ein Interesse haben, als verantwortungsvoller Geldpolitiker wahrgenommen zu werden. Aber ja, es werden sicherlich spannende Zeiten und dieser Wechsel, dieser Umbruch dürfte auch zumindest perspektivisch einige Änderungen bei der Fed mit sich bringen.
Prima. Ganz herzlichen Dank euch beiden für eure Einblicke in die große Zinspolitik. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 5. Mai 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.